Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
Hallo und herzlich willkommen beim Legal Tech Podcast von CMS. In unserer aktuellen Staffel nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise in die Zukunft der Rechtsberatung. Wir diskutieren nicht nur theoretische Konzepte, konkrete Anwendungsbeispiele und Fallstudien aus der Praxis, sondern befassen uns auch tiefgreifend mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz in Rechtserteilungen. Erfahren Sie hier, wie generative KI eingesetzt werden kann, um Prozesse effizienter zu gestalten und juristische Aufgaben zu bewältigen. In dieser Folge sprechen wir darüber, welche konkreten Fragen man zur Rechtsabteilung stellen sollte, wenn man sich entschieden hat, KI-Tools zu kaufen. Julia, du bist heute mein Gast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Möchtest du dich selbst einmal kurz vorstellen?
Gerne, danke Natalia. Gut, mit dir hier zu sein. Ja, mein Name ist Julia Mergenthaler. Ich bin Rechtsanwältin bei CMS und leite hier im Legal Tech-Bereich unser Legal Solution Engineering Team. Das ist das Team, das sich mit der Entwicklung neuer Legal Tech-Lösungen befasst, unter anderem auch mit der Einführung von Tools, die auf generativer KI beruhen, aber auch mit ganz klassischen Legal Tech-Tools. So habe ich auch bei CMS angefangen im Jahr 2017 im Bereich der Dokumentenautomatisierung.
Sehr spannend. Gibt es Dokumentenautomatisierung in Zeiten von KI noch?
Naja, wenn wir uns überlegen, was KI macht und was KI eher nicht so gut macht, dann kommen wir da, glaube ich, auf einen klaren Befund. Und der ist, wenn ich möchte, dass ein Dokument genauso aussieht wie mein Muster und wenn ich möchte, dass dort nur die Lücken befüllt werden, die auch in meinem Musterdokument, also zum Beispiel meinem Musterarbeitsvertrag, als Lücken ausgewiesen sind, dann ist die klassische Dokumentenautomatisierung ein prima Tool. Wenn ich dagegen möchte, dass mein Tool mir ein paar Halluzinationen ausgibt, dann nutze ich dafür generative KI. Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt in deine Richtung, Natalia, aber ich freue mich sehr auf deine Insights in diesem Podcast rund um dieses Thema.
Danke, ich nehme es nicht persönlich. Meine Vorstellung, also ich heiße Natalia Schumerus, ich bin seit 2022 bei CMS im Legal Tech. Davor habe ich Jura studiert und auch ein bisschen was anderes, ein Startup gegründet, dann war ich ein paar Jahre in der Wissenschaft. Und bei CMS beschäftige ich mich, wie jetzt schon angeklungen ist, mit unseren KI-Projekten und insbesondere mit generativer KI. Und dabei ist eine ganz wesentliche Frage, welche Aufgaben im Rechtsbereich durch KI unterstützt oder automatisiert werden können. Eine Frage, die innerhalb dessen sehr relevant ist, ist nach meiner Erfahrung vor allem die Bedienbarkeit von KI oder allgemein auch die Bedienbarkeit von Legal Tech Tools. Wer ist am Ende eigentlich die Zielgruppe? Und in dem Zusammenhang sehen wir nach meiner Erfahrung relativ häufig, dass die Kaufentscheidung und die Nutzung nicht bei den gleichen Personen liegt von Tools. Wie geht man damit um? Julia, du machst das schon seit Jahren. Was hast du für ein Vorgehen dazu entwickelt?
Ich würde immer anregen, die Personen, die das Tool am Ende nutzen sollen, mit in die Kaufentscheidung einzubeziehen. Ich weiß, das klingt ein bisschen platt beziehungsweise einfach, wenn ich es so sage. Und mir ist absolut bewusst, dass das in Unternehmen nicht immer ganz leicht ist. Nur muss man sich vor Augen führen, dass das beste Tool nichts bringt, wenn es an den Userinnen vorbeigeht, also an deren wahren Bedürfnissen. Auch ich als Person in der Einkaufsabteilung muss mich ja rechtfertigen dafür, was ich gekauft habe. Deshalb lieber am Anfang ein bisschen mehr Aufwand reinstecken, indem ich die Leute aus den betroffenen Abteilungen anspreche, die mit in die Demos reinnehme, rund um ein Tool, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Ich kann auch Anbieter fragen, ob ich einen Testzugang bekomme und diese Testzugänge dann eben auch nicht nur in meinem Tech-Team verteile, sondern sie eben auch den Personen gebe, die am Ende das Tool nutzen sollen. Das ist meistens nicht so ganz leicht, auch vor dem Hintergrund, dass bei Testsystemen oft keine Live-Daten genutzt werden können und man dann irgendwelche Muster aus dem Internet runterladen muss, um den Leuten dann zu sagen, nutzt bitte nur die und tut so, als wären es jetzt unsere. Aber es lohnt sich.
Es lohnt sich. Und das ist ein spannender Einblick von dir, denn du bist ja in beidem. Du bist sowohl Entwicklung als auch im Einkauf bei uns. Also du hast schon eigene Tools entwickelt. Du hast aber auch schon einige Tools bei uns erfolgreich eingeführt. Wie hilft dir das, auf beiden Seiten zu sitzen?
Umso mehr ich an meine Entwicklungserfahrung denke, desto mehr rückt der User, die Userin bei mir in den Fokus. Denn in der Entwicklung von eigenen Tools ist es uns schon mal passiert, dass wir in eine ganz falsche Richtung gelaufen sind, für, sagen wir mal, ein Jahr, auch Aufwand reingesteckt haben, ja, und dann gemerkt haben, ups, die Userinnen ticken ja ganz anders, als wir denken, bei diesem Prozess, den wir da abgebildet haben, sondern die möchten gerne Verantwortung für diesen Prozess übernehmen. Und das wussten wir nicht, weil wir vorher nicht mit denen gesprochen haben. Da muss ich offen sagen, ne, das war ein Fehler. Und den gleichen kann ich auch machen, wenn ich ein Tool einkaufe. Also, weil Verkäuferinnen sind ja immer sehr gut darin, mir zu vermitteln, wie viel Nutzen das jetzt meinen potenziellen Usern am Ende bringt. Aber ich muss wirklich schauen, was ist der Prozess eigentlich, ne, in meinem Unternehmen, jetzt in unserem Fall in der Kanzlei, den dieses Tool zu unterstützen versucht. Und dann fange ich auch da an. Also ich spreche mit den Leuten, finde raus, wie sie aktuell an bestimmte Aufgaben rangehen und schaue dann, ob es da repetitive Elemente gibt, die tatsächlich durch dieses Tool, was auch immer es dann sein mag, ob mit KI oder ohne, unterstützt werden können.
Mhm. Diese Nähe zum User würde dich wahrscheinlich dann auch zu etwas anderem bringen, nämlich zur praktischen Frage, wie es eigentlich aussieht mit der Akzeptanz des Tools unter den Usern und ob es dazu Trainings braucht, ob es vielleicht sogar einen ganzen Kulturwandel braucht. Denn das eine ist, wie etwas auf dem Papier aussieht, das andere ist, wie es dann tatsächlich angenommen wird in der Rechtsabteilung und auch im weiteren juristischen Bereich. Hast du Beispiele aus der Praxis, wie man das besonders gut in Erfahrung bringen kann? Oder hast du das bei einem Projekt gesehen, wo es wirklich besonders gut funktioniert hat, wo du sagen kannst, da wurden die User frühzeitig auf die richtige Weise eingebunden, man konnte abschätzen, was für ein Kulturwandel nötig war, wie viel Training nötig war und es lief eigentlich relativ reibungslos, oder gibt es das nicht? Träume ich gerade.
Also die Einführung von Tools war bei uns in der Vergangenheit meistens so, dass es sehr inkrementell vor sich ging. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel der HiQ-Kollaborationsplattform, die wir vor ein paar Jahren eingeführt haben. Mittlerweile ist das ein Tool, mit dem wir sehr, sehr viel machen, auf dem viele Anwältinnen ihre Projekte mit Mandanten laufen lassen und auf der man sich wunderbar koordinieren kann, auch untereinander. Am Anfang mussten wir das wirklich zu den Leuten tragen. Ja, also wir hatten das, haben erste Räume aufgesetzt für bestimmte Use Cases, haben zusammengearbeitet mit unserem Smart Operations Team, also unseren Projektjuristinnen, Juristen, die vor allem bei Due Diligences unterstützen, haben probiert, da so einen Raum aufzusetzen. Das hat dann auch nur so halb funktioniert, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, ne? Und dann haben wir uns tatsächlich auch über die Etablierung von einem Team, das sich mit sehr viel Herz der Sache gewidmet hat, es geschafft, einen Service rund um diese Plattform zu etablieren, der sich dann in der Kanzlei rumgesprochen hat. Das war sozusagen Kulturwandel bottom-up, beziehungsweise einer, der sich ganz natürlich in die Kanzlei getragen hat. Ich sehe gleichzeitig, dass es auch möglich ist, als Unternehmensleitung zu sagen, ich habe eine bestimmte Vision für uns als Kanzlei oder als Unternehmen und da gehört diese und jene Tech-Schiene rein. Wir möchten jetzt auch gerne, dass die ganze Kanzlei fortgebildet wird in dem Bereich. Und wir möchten alle zentral tatsächlich ermutigen, hier mehr zu machen. Das sehen wir jetzt beispielsweise gerade bei den Dingen, die du machst, Natalia, rund um KI. Es ist tatsächlich auch dadurch, was KI für ein Thema ist, in der breiten Öffentlichkeit, anders als es mit klassischen Legal Tech Tools war.
Also mein Eindruck ist, dass bei KI das Verständnis auch für so etwas wie Fehler und Ungenauigkeiten und Entwicklung insgesamt größer ist als bei anderen Themen und auch die Offenheit, die kulturelle Offenheit zumindest anders. Also wir testen mit Usern, die, glaube ich, bei anderen Themen eher die Details suchen würden, die schiefgehen und bei KI dann aber mit sehr viel Verständnis rangehen und sagen, ja, das stimmt, das war jetzt zwar komplett halluziniert, ich habe den Chatbot gerade zwar nach einer Klausel gefragt und er hat mir geantwortet, wie groß ein Wal ist, aber naja, das ist alles der erste Schritt und man muss sich ja irgendwo hin entwickeln, irgendwo muss man anfangen. Das kommt von den gleichen Juristinnen und Juristen, die, glaube ich, bei anderen Themen sagen würden, wenn hier in der Fußnote nicht der richtige Abstand zwischen Paragraph und Zahl steht, dann kann ich damit nicht arbeiten. Was denkst du, übertreibe ich gerade?
Nee, tust du nicht. Und ich finde es auch faszinierend und weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran es genau liegt, dass der Unterschied so groß ist, dass die Fehlertoleranz sozusagen auf Seiten unserer Userinnen so viel größer ist. Hast du eine Meinung dazu?
Ich glaube, es ist der Hype und ich glaube, du hattest auch recht ganz am Anfang, als du meintest, wenn ich Halluzinationen möchte, dann nutze ich vielleicht generative KI. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es ist auch nicht falsch. Denn generative KI ist vor allem gut darin, kreativ zu sein. Das ist das Konzept. Dafür ist sie ja trainiert, anders als eine Vertragsautomatisierung. Und im juristischen Bereich kann man sich jetzt entscheiden, möchte ich diese Kreativität? Möchte ich ein Modell, was mir auch bei der gleichen Frage unterschiedliche Antworten gibt, was eher eine Art Assistenz ist, mit der ich mich austauschen kann, mit der ich ins Gespräch gehen kann, von der ich lernen kann, die ich natürlich dann auch korrigieren muss? Möchte ich ein Tool, das fehlerfrei ist? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und wenn man sich aber erstmal geöffnet hat, dafür zu sagen, generative KI, das möchte ich ausprobieren, dann gehören Halluzinationen dazu. Dann sind Halluzinationen zumindest zu einem bestimmten Teil auch ein bisschen der Grund, warum man das macht. Das Besondere an Sprachmodellen ist, dass sie anders als viele andere Arten von Computerprogrammen wirklich einem unterschiedliche Antworten geben kann, auch unerwartete Antworten, die einen auch mal herausfordern. Und ich habe schon das Gefühl, dass einige da intuitiv ein viel besseres Verständnis für haben, als wir ihnen vielleicht auf den ersten Blick zugestehen würden. Was ist da bisher dein Eindruck von den Tools, die wir so getestet haben und auch den Tools, die wir jetzt eingeführt haben? Wie ist das für dich? Du bist ja nicht nur Entwicklerin und Einkäuferin, sondern du bist ja auch Userin. Wie stellt sich das für dich dar, wenn du die in der Praxis nutzt oder da Akten einpflegst, zum Beispiel in einige unserer generativen KI-Tools? Frustriert dich das manchmal auch ein bisschen?
Ja, kann es, gerade wenn man algorithmische Systeme gewohnt ist. Und gleichzeitig, was ich immer wieder faszinierend finde, ist die Breite der Anwendungsmöglichkeiten von diesen KI-Tools. Beziehungsweise auch, dass ich eben nur bestimmte Parameter mitgeben muss und hilfreiche Antworten erhalte. Das passiert natürlich bei diesen algorithmischen Systemen nicht. Natalia, ich fände es super spannend, nochmal von dir mehr zu hören über die verschiedenen Modelle vielleicht auch, die es so gibt in der Welt der KI. Halluziniert denn jedes Modell? Du hast, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, dann ist es jedenfalls auf einem gewissen Niveau so. Können wir da was dagegen tun? Und gibt es noch andere Arten von KI außerhalb der generativen KI, die für uns spannend sein könnten?
Ja, also erstmal, es gibt andere Arten von KI. Generative KI ist nur eine Untergruppe. Es gibt verschiedene Arten von Deep Learning, es gibt verschiedene Arten von Machine Learning, es gibt verschiedene Arten von KI, einige sehr genau. Das erkennen wir schon daran, dass man mit KI zum Beispiel heute fast vollautomatisiert Flugzeuge fliegen kann. Wenn die so kreativ wären wie generative KI, dann hätten wir ein ganz großes Problem und würden das auch im Alltag deutlich zu spüren bekommen. Also es gibt verschiedene Arten von KI. Häufig geht es dann tatsächlich um die Verzahnung von diesen Arten von KI. Also, dass man eine kreative KI beispielsweise hat, ein Sprachmodell, das einem Aufgaben erst bearbeitet, aber dann eine sehr genaue KI, die dafür da ist, die Ergebnisse nochmal zu überprüfen und zu gucken, ob das eigentlich zusammenpasst. Oder man hat, das ist etwas, was wir bei RAG machen, eine vorgelagerte Stufe, die dafür da ist, die richtigen Dokumente auszuwählen und dann aus diesen Dokumenten oder auf Basis dieser Dokumente eine andere, kreativere KI, die Texte erzeugt. Das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Vorgehen. Es ist übrigens auch eins, dass man einen Toolanbieter mitnehmen sollte, wenn man mit denen im Austausch ist und überlegt, ein Tool zu kaufen. Die sehr ehrliche Frage, wie sehr halluziniert das Tool? Da ist es wirklich meistens keine Frage von ob, sondern wie viel. Übrigens Tipp, es lohnt sich an dieser Stelle, sich einmal einzulesen in so Grundsätze wie RAG, juristische Sprachmodelle, Vektoren und so weiter, damit man dann diesen Toolanbietern auch die passenden Fragen stellen kann. Wenn sie nämlich sagen, durch RAG ist das alles gelöst, zu sagen, okay, was für eine Art von RAG steckt da eigentlich hinter und mit welcher Art von KI funktioniert das? Dazu gehört auch übrigens eine Frage an Toolanbieter, wie sieht es aus mit den Sprachmodellen, die genutzt werden? Wir haben verschiedene Sprachmodelle, kleine und große. CMS hat auch ein eigenes, Noxtour. Es gibt aber auch noch andere größere und kleinere Modelle. Und da ist sofort die Frage, wenn man sowas sagt wie, wir haben ein juristisches Sprachmodell trainiert zum Beispiel, was heißt das, juristische Sprachmodell? Welche Trainingsdaten sind da eingeflossen? Sind da deutsche, nicht deutsche Daten eingeflossen? Ja. Wie hochwertig sind die Trainingsdaten? Nur weil es juristisch ist, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Gibt es da auch Daten aus dem Unternehmen, mit denen man solche Modelle weiter trainieren kann oder solche Tools für sich personalisieren kann? Erlaubt das Tool das? Erlaubt das Tool auch das Sprachmodell darunter zu wechseln? Das sind alles wesentliche Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man so ein Tool einkauft. Und dann kommt man auch direkt zu einem Thema, und das muss ich unbedingt an dich zurückgeben, nämlich zum Thema Berufsrecht. Was ist eigentlich mit dem Hostingort? Julia, du bist ja auch Rechtsanwältin, neben einigen anderen Dingen. und damit auch bei uns an das Berufsrecht gebunden und kannst deswegen auch nicht jedes Tool auf jede Weise nutzen und einkaufen. Was sind da deine Erfahrungen zum Hostingort?
Das ist eine der ersten Fragen, die wir uns stellen, wenn wir Anbieter anschauen. Ganz viele Anbieter hosten ihre Tools auf AWS, also dem Amazon Cloud Dienstleister, oft auch in Europa. Da denkt man auf den ersten Blick, ah, wunderbar, gar kein Problem. Das ist leider nicht so. Wir sind als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an die Berufsordnung für Rechtsanwälte gebunden und die schreibt uns unter anderem vor, dass wir unsere Mandantendaten, also da reicht allein die Tatsache, wer bei uns Mandant ist, nicht.
Also schon der Mandantenname.
Schon der Mandantenname, richtig. Dass wir das nicht an Orte verbringen dürfen, diese Informationen, die nicht dasselbe Schutzniveau gewährleisten, das wir in Deutschland haben. In Deutschland ist es ja so, dass wir dem Geheimnisschutz nach dem Strafgesetzbuch auch unterlegen, Paragraph 203 StGB. Na, wir dürfen das Mandatsgeheimnis eben nicht verletzen, sonst machen wir uns strafbar. Wir haben auch beispielsweise in der Strafprozessordnung bestimmte Regelungen, die verhindern, dass Behörden auf Unterlagen zurückgreifen, die bei uns als Kanzlei liegen. Dasselbe Schutzniveau gibt es in den USA nicht. Dort gibt es unter anderem den sogenannten Cloud Act, der US-Gerichten und Behörden ermöglicht, US-Unternehmen anzuweisen, Daten herauszugeben an die jeweilige Behörde und zwar sogar Tochterunternehmen dazu anzuweisen. Das heißt, wenn AWS in Irland unser Hosting-Partner ist, dann könnten die in der Theorie angewiesen werden, durch Amazon aus den USA diese Daten herauszugeben. Das heißt, dieses Tochterunternehmen ist für uns kein geeigneter Hosting-Partner. Und das ist ein Punkt, der uns davon abhält, viele tolle Tools dieser Markt gibt, zu nutzen.
Liebe Julia, wir kommen ans Ende dieser Folge. Leider, es gibt noch so viele Fragen, die man im Kopf haben muss, wenn man externe Tool-Anbieter auswählt. Und da werden wir in den nächsten Folgen auch noch jeweils darauf zu sprechen kommen. Erstmal freue ich mich riesig, dass du hier warst. Vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Und in der nächsten Folge geht es darum, wie man KI-Chatbots für die Rechtsabteilung entwickelt und was diese tatsächlich können. Hören Sie auch das nächste Mal sehr gerne wieder rein und schreiben Sie uns Ihre Anmerkungen. Wir freuen uns darauf.
Vielen Dank, Natalia.